Wir warten noch ein paar Minuten.
Wenn ich komme zur rechten Zeit.
Klaus, wann soll ich anfangen?
Jetzt fangen wir an.
Jetzt fangen wir an. Egal, ja, dann stehen wir doch noch auf zum Gebet. Ja, lieber Vater, ich danke dir, dass wir jetzt uns Zeit nehmen dürfen. Bitte hilf uns, dass wir erleuchtete Augen bekommen, erleuchtete Herzen, dass wir hineinschauen ins Wort. Wir wollen dir vertrauen, dass dein Wort vollkommen wahr ist. Wir beten, dass du uns hilfst, dass wir sehen, der eigentliche Zielpunkt ist, immer wieder. Und hilf uns auch, wenn wir über einige schwierige Bibelstellen nachdenken wollen, Bibelstellen, wo auch unter Christen oft verschiedene Meinungen sind. Du siehst, das sind Themen, wo wir nicht Fehler machen wollen und nicht, wo wir uns dessen bewusst sein wollen, dass alles Stückwerk ist. Danke, dass du uns auch weiterhilfst, dass du uns gnädig bist. Danke, dass wir aber das klare Wort Gottes vor Augen haben und dass wir da hinein uns vertiefen dürfen. Dir sei die Ehre. Wir beten, dass wir ungestört und gut arbeiten können heute Vormittag. Amen.
Amen.
Es war gestern, wo ist der Christoph? Ah, hier. Gestern hat nach Christoph eine Frage gestellt in Bezug auf das Neue Testament und das Alte, über die Zitate aus dem Alten Testament im Neuen Testament. Da findet man öfters Schwierigkeiten, dass man merkt, es sind nicht genau der Text im Neuen Testament ist nicht genauso wie der Text im Alten Testament. Und das ist zuerst einmal darauf zurückzuführen, dass an vielen Stellen die neutestamentlichen Schreiber aus der griechischen Übersetzung zitieren, nicht aus der hebräischen. Das stimmt zwar nicht für Matthäus und Hebräerbrief. Matthäus und Hebräerbrief haben meistens eine eigene Übersetzung, beziehungsweise übersetzen einfach für sich das Hebräische und bringen das dann wieder. Wobei im Hebräerbrief ist eine Mischung. Teilweise sind es Zitate aus der griechischen Übersetzung, die damals im Umlauf war. Man nennt sie heute die sogenannte Septuaginta. Und die Unterschiede entstehen meistens dadurch, dass die Septuaginta eine andere, ein bisschen andere Version hat als der hebräische Text. Die Septuaginta, die griechische Übersetzung des Alten Testaments entstand wohl etwa 100 Jahre oder vielleicht sogar 200 Jahre vor Christi Geburt und hat sich dann im jüdischen Raum recht weit verbreitet, weil in der jüdischen Zerstreuung, in der Diaspora, hat man Griechisch gesprochen, nicht Hebräisch. Und die Juden waren dann sehr froh, dass sie das Alte Testament auf Griechisch lesen konnten. Auch in Palästina, also in dem jüdischen Gebiet selber, war die griechische Übersetzung weit verbreitet. Griechisch war sowieso die Allgemeinsprache der damaligen Zeit. Die Rabbiner haben natürlich Hebräisch gesprochen und auch also Hebräisch gelesen, Aramäisch gesprochen. In Judäa hat man Aramäisch gesprochen und hat natürlich dann die hebräische Übersetzung der Bibel verwendet. Aber wie gesagt, jetzt haben wir viele Zitate im Neuen Testament, die auf die griechische Übersetzung zurückgehen und das ist ein Grund für die großen Differenzen, die da sind zwischen dem neuen neutestamentlichen Zitat und dem alttestamentlichen Text. An paar Stellen ist es sogar relativ großer Unterschied. Zum Beispiel, ich denke jetzt vor allem an diese Stelle in Hebräer 10, wo Habakuk zitiert wird. Aber wenn man dann, ich möchte jetzt nicht im Detail darauf eingehen, dazu müsste ich mich noch genauer vorbereiten. Ich möchte nur jetzt allgemein dazu was sagen. Es geht hier um diese Stelle in Hebräer 10, Vers 38 bis, nein, Vers 37 und 38. Dort wird Habakuk 2, Vers 3 und Vers 4 zitiert. Und das ist jetzt im hebräischen Text tatsächlich ein bisschen anders. Da müssen wir im Vertrauen auf Gott handeln. Heute hat Louis hat mir einen wichtigen Satz gesagt. Das Wichtigste ist, wenn ich dem vertraue, der mir etwas sagt, dass er die Wahrheit sagt. Und wenn ich jetzt als Christ die Bibel lese, das Wichtigste ist, dass ich mal Gott vertraue, dass das, was er uns gegeben hat, dass das die Wahrheit ist. Das heißt, ich muss von daher, wenn ich mal diese Grundprämisse habe, diese Grundvoraussetzung habe, muss ich ausgehen und dann muss ich sagen, okay, wo ist dann die Lösung zu suchen? Die Lösung ist nicht darin zu suchen, dass man sagt, die Bibel hat einen Widerspruch. Das ist nie die Lösung. Oder dass man, es gibt Leute, die suchen schon Fehler in der Bibel. Ich kannte einen in Österreich, der hat die Bibel gelesen, um Fehler zu finden, ja, und Widersprüche zu finden. Soviel ich weiß, kam der bis heute nicht zum Glauben. Also das ist schon 30 Jahre her damals. Aber mit so einer Voraussetzung kann man die Bibel nicht lesen. Außerdem habe ich gemerkt, die Sachen, die er gefunden hat, die waren nicht wirkliche Widersprüche. Eine einzige Sache war, die mir dann lange nachgegangen ist, das war die Sache mit dem Petrus und dem Krähen des Hahnes. Aber selbst da gibt es keinen Widerspruch. Selbst da gibt es eine Lösung. Und von daher ist es nicht richtig, mit so heranzugehen. Aber wenn ich jetzt als Christ herangehe an die Bibel und ich sage, ich vertraue, dass Gott das, was er uns gegeben hat, dass das richtig ist, dann wollen wir auch vertrauen, dass die Verse, die im Neuen Testament so überliefert sind, dass das richtige Verse sind. Also wenn hier eine griechische Form aus dem hebräischen Text zitiert wird, dann muss ich heraussuchen, was ist eigentlich der Punkt, worauf er hinaus will, und ist das auch, was im Alten Testament steht. Und wenn man so herangeht, dann merkt man, dann gibt es eigentlich kein wirkliches Problem. Und wenn einmal ein Unterschied ist, vielleicht hat sogar der Übersetzer an diesem einen Punkt, ja, etwas erkannt, was ich noch gar nicht erkannt habe. Ja. Das heißt, ich vertraue, dass das Zitat, das ich hier habe im Neuen Testament, an dieser Stelle, dass dieses Zitat echt und vertrauenswürdig ist. Ja, das heißt, wir dürfen nicht sagen, ja, im Neuen Testament wird hier etwas Griechisches zitiert, das ist ein bisschen in der Abweichung vom Alten Testament, irgendwas ist falsch, entweder dieser Text ist falsch oder der andere Text ist falsch. Nein, das, worauf er hinaus will, das wird auch in Habakuk 2,4, das kommt klar heraus. Und was der Hebräerschreiber, was er hier darstellen will. Also ich will das jetzt nur mal so allgemein hinstellen, dass das ist, wie mir scheint, ein bisschen ein gekünsteltes Problem, das man heraufbeschwören möchte und irgendwie zeigen, die Bibel ist doch nicht noch nicht wirklich zuverlässig. Vergessen wir nicht, wir haben deutsche Bibeln vor uns, ja, ein deutscher Text. Das heißt, der deutsche Text ist im Alten Testament aus dem Hebräischen übersetzt worden und der deutsche Text ist hier aus dem griechischen Text übersetzt worden. Wenn ich wirklich dem auf den Grund gehen müsste, dann müsste ich schon den hebräischen Text genau anschauen und den griechischen Text genau anschauen. Und mir ist das bei einer Stelle aufgefallen in Hebräer 10, dass man, da geht es um diese Stelle, wo er sagt, siehe, ich komme, deinen Willen zu tun, Vers 9, Hebräer 10, Vers 9. Das wird ja, da wird aus Psalm 40 zitiert. Und dann habe ich mir mal den hebräischen Text im Psalm 40 angeschaut und da habe ich gemerkt, eigentlich könnte man diesen hebräischen Text genau so übersetzen, wie er hier auch Hebräer 10, Vers 9 übersetzt wird. Aus dem Hebräischen heraus, nicht aus dem Griechischen heraus. Und dann habe ich mir gedacht, schau, man muss also gar nicht hier zu so verschiedenen Übersetzungen kommen. Da geht es hier eigentlich um das Komma, oder? Ich komme, um deinen Willen, Gott, zu tun. Und beim anderen heißt es, ich komme, deinen Willen, oh Gott, zu tun, ist meine Lust. Also das ist ein ich komme, Punkt, und dann geht ein neuer Satz los. Ja. Aber eigentlich könnte man im Hebräischen, im Psalm 40, das auch so hier übersetzen. Ich komme, deinen Willen, oh Gott, zu tun, Punkt. Es ist meine Lust. So kann man nämlich auch übersetzen. Im Hebräischen ist das möglich, genau so. Und also das heißt, da ist ein Unterschied, der ist gar nicht wirklich ein Unterschied. Der kommt nur durch die deutsche Übersetzung so raus. Und ich denke, da sollte man also vorsichtig sein, nicht schnell sagen, das Zitat ist ganz anders als im Alten Testament. Denn dem müsste man schon wirklich auf den Grund gehen dann. Und das kann ich jetzt natürlich nicht mit jeder Stelle, aber ich will das nur an diesem Beispiel gesagt haben. Also, nicht zu schnell meinen, das sei ein Riesenproblem. Es ist gar nicht so. Ich habe mal ein Werk gelesen über, das heißt, so ähnlich wie ein englisches Werk, die Zitate, also das heißt New Testament Quotations, also of the Old Testament. Und dort ist der Autor zu einer ähnlichen Schlussfolgerung gekommen, dass gar nicht wirkliche Probleme da sind. Also das nur soweit als Antwort auf diese Frage. Er hat übrigens auch darüber geschrieben, der Archer, da könnte man nachlesen. Jetzt zu unseren Fragen. Gestern haben wir noch über die Söhne Gottes gesprochen. Ich bin mir bewusst, dass der erste Gedanke, den man hat bei den Söhnen Gottes, ist, dass man denkt, ja, das müssen ja Engel sein und die anderen müssen ja Menschen sein. Aber wenn man den Zusammenhang beachtet, dann hat diese These mit den Engeln wirklich große Schwierigkeiten. Und ein Bruder hat mir gesagt, es steht ja nicht in Lukas, dass die Engel geschlechtslos sind, das heißt nur, dass man in der Ewigkeit nicht heiraten wird, sondern so sein wird wie die Engel. So steht es im Text, in Lukas. Ja, das stimmt. Aber jeder wird zugeben, dass die Engel sich nicht vermehren durch Geschlechtlichkeit. Jeder wird zugeben, dass die Engel im Himmel keine Kinder haben und dass sie auch nicht einen Körper haben und dass sie auch nicht Hormone haben und so weiter, was zu dem Körper dazugehört. Und von daher muss man schon sagen, doch, die Engel, die heiraten nicht und die haben kein geschlechtliches Verlangen in dem Sinn. Das haben wir auch in der Ewigkeit nicht. Wir werden in der Ewigkeit kein geschlechtliches Verlangen haben als Menschen, obwohl wir einen neuen Körper haben werden, aber offensichtlich nicht mit den gleichen Hormonen wie dieser Körper. Er wird also andersartig sein. Also von daher, darauf aus sein zu heiraten oder dass die eine Lust hätten zu heiraten, das ist zu weit hergeholt. Und dann war ein weiteres Argument aus Judas Brief. Judas Brief, Vers 5 bis 7, lesen wir das noch. Judas 5 bis 7, ich beabsichtige euch zu erinnern, die ihr dieses einmal gewusst habt, dass der Herr, nachdem er das Volk aus dem Lande Ägypten gerettet hatte, beim zweiten Mal die nicht glaubten, umbrachte. Dass er auch die Engel, die ihren ersten Stand nicht bewahrten, sondern die eigene Behausung zurückließen, für das Gericht des großen Tages mit immerwährenden Fesseln verwahrt hat, von Finsternis bedeckt. Wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die die Unzucht bis aufs Äußerste trieben, weg hinter anderem Fleisch hergingen, in ähnlicher Weise wie diese als Beispiel vorliegen und die gerechte Strafe eines ewigen Feuers erleiden. Hier wurde argumentiert von manchen Auslegern, dass diese Stelle doch sich bezieht auf 1. Mose 6, wo die Engel die eigene Behausung, das heißt den eigenen Stand oder eigene Leib oder was, Stellung zurückließen und dann haben sie sich mit den Menschen vermischt. Das geht aber nicht. Warum geht das nicht? Der Text sagt, dass sie hinter anderem, dass diese Leute hier, von denen hier die Rede ist, dass die hinter anderem Fleisch hergingen. Hinter anderem Fleisch, das passt für Engel gar nicht, denn die Engel haben gar kein Fleisch. Also können sie nicht hinter anderem Fleisch hergehen. Dann müsste man sagen, die Geister wollten hinter Fleisch hergehen, nicht hinter anderem Fleisch. Also das Wort andere wäre absolut unpassend für Engel. Engel können nicht hinter anderem Fleisch hergehen. Also das geht nur auf Wesen, kann sich nur auf Wesen beziehen, die selbst Fleisch sind, ja? Nicht auf Geister. Engel sind aber Geister. Also hier das auf Engel zu deuten, ist vom Text her, rein vom Text her nicht möglich. Das sagen auch die Ausleger. Zum Beispiel lange, dieser Ausdruck für die Engel, die gar kein Fleisch haben, ist ganz unpassend und nicht einleuchtend. Und wäre nicht einleuchtend. Keil, das anderen oder hinter fremdem Fleisch hat nur Sinn und Verstand, wenn die Unzucht treiben, selbst Fleisch haben. Also die diese Unzucht getrieben haben, haben Fleisch und die sind hinter anderem Fleisch, also andersartigem Fleisch, das heißt Tieren, beziehungsweise was auch immer gemeint ist, jedenfalls haben sie so Unzucht getrieben mit anderem Fleisch. Ja. Die eigene Behausung verlassen ist nicht der Himmel, sondern der Lichtbereich, der ihnen vom Schöpfer angewiesen war. Sie gingen eigenmächtig über die ihnen gesetzte Lichtsphäre hinaus. Das war ihre Schuld. Und zwar war das nicht zur Zeit von Noah, sondern das war zur Zeit des Sündenfalls der Engel. Die Sünde der Engel bestand nicht darin, dass sie Unzucht trieben. Das habe ich gestern schon gesagt. Der Text sagt auch gar nichts in 1. Mose 6, dass das Problem dort die Unzucht wäre. Also der erste, also Judas Brief, diese Stelle bezieht sich gar nicht auf die Engel. Wenn man den Text mal genau, den Text kann man wie soll ich sagen, den Text, wenn wir den so lesen, im Zusammenhang, dann müssen wir uns die Frage stellen, was heißt wie diese, Vers 7. Wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die die Unzucht bis aufs Äußerste trieben, in ähnlicher Weise wie diese als Beispiel vorliegen. Wie diese, scheint mir, bezieht sich auf diese Leute, von denen der Judasbrief schreibt. Diese liegen als Beispiel vor. Nicht, die haben die Unzucht getrieben wie die Engel, nicht so. Wenn schon, dann wie, die haben die anderen Städte die Unzucht getrieben wie Sodom und Gomorra. Bitte. Das wäre eine Möglichkeit, aber nur. Das wäre eine Möglichkeit, wie diese bezieht sich auf Sodom und Gomorra, also die umliegenden Städte haben wie diese Unzucht getrieben, oder sie liegen als Beispiel vor wie diese. Also dass dieses wie diese, so steht es in meiner Übersetzung, oder? Ich lese nochmal. Wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die Unzucht trieben und hinter anderem Fleisch hergingen, in ähnlicher Weise wie diese als Beispiel vorliegen. Also in ähnlicher Weise wie diese Leute, von denen er hier spricht, vorher, ja, diese, die sich eingeschlichen haben.
Ja, da müssen aber doch da scheinen, dass sie Unzucht getrieben haben, das steht ja nicht da.
Nein, das Unzucht, das wie diese.
Kann sich ja nur darauf beziehen, wenn es klar ist, dass sie Unzucht, wenn die wissen, dass diese Unzucht getrieben haben.
Das ist, wenn es so übersetzt wird wie in der Schlachter. Aber hör mal auf diese Übersetzung. Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die Unzucht bis aufs Äußerste trieben und weg hinter anderem Fleisch hergingen, in ähnlicher Weise wie diese als Beispiel vorliegen. Das wie diese ist, bezieht sich auf Beispiel und nicht aufs Unzuchttreiben. Sie liegen als Beispiel vor wie diese. Das heißt, das wie diese kann man entweder zur Unzucht ziehen oder zum Beispiel vorliegen. Und das ist 50-50, von griechischen her in der Wortstellung ist es sogar eher noch für das Zweite, aber da kann man streiten. Aber das wäre dann vom Sinn her sehr logisch, denn er bezieht sich ja auf Menschen, die sich eingeschlichen haben. Und er bringt dann einige Beispiele. Ja. Und er sagt, und dieses Wort diese, wenn man das mal im Judasbrief nachgeht, diese sind solche, diese sind so, diese sind, kann man sich unterstreichen. Diese, da bezieht er sich immer auf dieselbe Gruppe von Leuten. Und dann könnte das heißen, diese Beispiele, das sind Beispiele von Menschen, von Engeln und von Menschen, die als Beispiel vorliegen für die aufbereitet sind für die ewige Strafe des ewigen Feuers. Und genauso sind diese Spötter oder diese eingeschlichenen Menschen ebenfalls, liegen sie als liegen sie da bereit für die Strafe des ewigen Feuers. Also ich will nur sagen, erstens, allein müsste man schon einmal die Übersetzung hier, das müsste man auf Unzucht beziehen, um jetzt diesen Gedankengang mit den Engeln zu haben, müsste man das auf die Unzucht beziehen und nicht auf das Beispiel, zum Beispiel vorliegen, erstens, da müsste man schon eingreifen, und zweitens, man müsste dann noch, wenn man das tut, dann bekommt man die Schwierigkeit, dass, worauf bezieht sich dann diese, entweder diese, die Unzucht betrieben, das kann sich dann nur beziehen, entweder auf die Engel oder auf die anderen Städte. Wenn man es auf die Engel bezieht, bekommt man die Schwierigkeit, dass die Engel dann anderem Fleisch nachgingen, und das andere Fleisch wäre dann also eine Unzucht der Engel. Das geht aber vom Kontext her, vom Text her nicht, vom Verständnis her nicht, denn Engel haben kein anderes Fleisch, und man kommt in Schwierigkeiten mit dem, dass man dann zwei Sündenfälle der Engel hat. Einen Sündenfall mit Satan, die bekommen eine eigene Strafe, und ein zweiter Sündenfall der Engel, der wäre dann in 1. Mose 6, und die bekommen wieder eine andere Strafe. Oder er redet ja hier von den Engeln, dass sie in immerwährende Fesseln verwahrt sind, von Finsternis bedeckt. Das wird so kompliziert und schwierig, und man merkt, das Ganze wackelt furchtbar. Warum bleiben wir nicht bei einer einfachen Lösung, die wir haben? In der Bibel wird nur von einem Sündenfall der Engel geredet. 1. Mose 6 erwähnt keine Unzucht von Engeln, und dieser Text hier wäre sehr einfach zu beziehen auf diese Spötter oder diese falschen Leute, die sich da eingeschlichen haben. Es würde sich alles in Wohlgefallen auflösen, dann haben wir nur noch eine Erklärung, sind wir nur noch eine Erklärung schuldig. Was ist dann diese Fesseln der Finsternis, in die die Engel da gefangen sind? Die Antwort ist ganz einfach die, das ist genau die Finsternis und die Fessel, die der Satan hat und die alle Engel haben seither, seit dem Sündenfall. Denn sie können nur in der Finsternis wirken. Gott hat sie gebunden mit ewigen Ketten, hat er sie verwahrt, für das Gericht aufbewahrt. Die Engel können nicht im Licht wirken, sie haben ihren eigenen Bereich, aber sie sind da gefangen. Sie sind gefangen und sie sind als solche Gefangene, sind sie aufbewahrt für den Tag des großen Gerichts, wenn Gott sie richten wird. Es gibt nur diese Gruppe von Engeln. Es gibt nicht zwei verschiedene Gruppen von bösen Engeln. Die einen hätten am Anfang und die anderen in 1. Mose 6. Das macht alles kompliziert, und vor allem, es geht mit dem Alten Testament, bekommt man Schwierigkeiten. Und der Text selber gibt das nicht her, dass es zwei verschiedene Sündenfälle von Engeln gibt. Also alles wird sehr kompliziert, wenn man das jetzt unbedingt darauf beziehen möchte, dass die Engel Unzucht getrieben hätten zur Zeit von Noah. Außerdem 1. Mose 6, wie ich schon gesagt habe gestern, gibt eine viel, viel einfachere Lösung. Ihr seht hier, das ist eine der schwierigen Stellen, da kann man lang diskutieren und überlegen, aber man merkt, die Erklärung muss eine einfache sein. Wenn die Erklärung so kompliziert wird, dass man da eben zwei Sündenfälle von Engeln annehmen muss und alles Mögliche, das sollte uns schon die Alarmglocken läuten lassen. Die Bibel ist nicht kompliziert. Die Bibel ist eher einfach, und Erklärungen, die einfach sind, die sollten wir vorziehen als ganz komplizierte Gedankengänge, vor allem wenn es um Sachen geht, die dann nirgends in der Bibel gesagt werden. Denn von zwei Sündenfällen der Engel lesen wir nirgends in der Bibel. Versteht ihr? Ich will nur zeigen, seid vorsichtig mit solcher Akrobatik, ja, in der Bibelauslegung. Lieber ganz dem einfachen Text entlang gehen und immer wieder den Zusammenhang beachten, dann gehen wir viel sicherere Schritte in der Auslegung. Soweit. Bitte.
Ich habe noch was sagen kurz. Ich habe hier noch einmal solche Schriftzettel, wo die Bibelstellen draufstehen oder die Thematik. Gebe es hinten und lasst es vorkommen einfach.
Dann bin ich noch eine Sache schuldig, gestern über die Riesen, nicht Enakita, Nephilim heißen die, Nephilim. Und dieser Ausdruck Nephilim, die Riesen, der kommt auch vor in 4. Mose 13, Vers 33. Das heißt, dieselbe Nephilim, die vor der Flut gegeben hat, dasselbe Wort, dasselbe Begriff, auch bezogen auf die Riesen, das gibt es auch nach der Flut, 4. Mose 13, Vers 33. Nicht Enakita, sondern Nephilim, Nephiliten. Das war gestern noch. Jetzt für heute, nächste Frage, die bei mir hier steht, ist, wurde Kanaan für die Sünde seines Vaters bestraft? Habt ihr das?
Ja. Also für mich zusammenfassend nochmal aus der letzten Frage.
Ja.
Das war gestern und heute. Hier in Kapitel 6 von 1. Mose, da sind also mit Söhne Gottes nicht tatsächlich Söhne Gottes gemeint, sondern es sind, wie sagtest du gestern, Söhne von Adam?
Es sind, der Ausdruck Söhne Gottes bezieht sich entweder auf Menschen oder auf Engel in der Bibel, und hier müssen wir ihn auf Menschen beziehen. Das heißt, die Menschen, die im Licht, im Gottbereich geblieben sind und nicht sich von Gott getrennt haben wie Kain. Kain wurde ja verflucht und seine ganze Nachkommenschaft mit ihm. Und der hat sich dann getrennt, aber in dem Bereich von Adam, da blieb Gott erhalten. Das heißt, die Gottestradition blieb erhalten. Der Name Gottes wurde dann auch angerufen. Henoch und Leute wie Henoch und Noah, die wandelten ganz klar entschieden mit Gott. Das heißt, hier war eine göttliche Tradition da. Und die heißen deshalb Söhne Gottes, weil sie mit Gott in Verbindung blieben, die Menschen.
Hier noch eine Fußnote steht, vergleichen mit Hiob 1, Vers 6. Wesen, die im Gefolge Gottes sind.
Ja, gut.
Das stimmt da nicht so.
Wesen, die im Gefolge Gottes sind, können entweder treue Menschen sein oder treue Engel. Aber in Hebräer 1, Vers 6 sind es Engel. Dort sind es Engel.
Ja.
Aber hier bezieht man es nicht auf Engel, sondern auf Menschen, die im treuen Gefolge Gottes sind. Ja. Menschen Gottes. Übrigens, Adam wird ja auch als Sohn Gottes betitelt in Lukas 3 am Ende. Guten Tag, Bruder Jakob. Lukas 3, Vers 34 oder so, steht, der Adam, der war Gottes. Da heißt immer, der war ein Sohn des, oder der war ein Sohn des, der war ein Sohn des. Und zum Schluss, Adam, der war, da muss man wieder einsetzen, ein Sohn des Gottes. Ja? Also, im Sinne von ein direktes Geschöpf Gottes, direkt aus seiner Hand hervorgegangen. Aber ich bin mir gefällt diese Deutung besser, dass man sagt, Söhne Gottes einfach im Sinne, weil sie im Gefolge Gottes stehen, weil sie bei Gott blieben, ja, in dem Sinn. Okay, 1. Mose 9, Vers 24, das ist jetzt nicht so sehr eine Widerspruchfrage, sondern eine Verständnisfrage, warum? Oder, ja, gut, man könnte auch sagen, es ist ein Widerspruch zu anderen Stellen in der Bibel, dass nicht der Sohn für die Sünde des Vaters bestraft werden soll. In Hesekiel steht das, oder? Dass jeder für seine eigene Strafe büßen muss, nicht der Sohn für die Strafe des Vaters oder für die Sünde des Vaters büßen muss. Hier heißt es da in Vers 24, Noah erwachte von seinem Rausch und erkannte, was sein jüngster Sohn ihm angetan hatte. Und er sprach, verflucht sei Kanaan, ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Und er sprach, gepriesen sei der Herr, der Gott Sems, und Kanaan werde ihnen zum Knecht. Weiten Raum schaffe Gott dem Japhet, er wohne in den Zelten Sems, und Kanaan sei sein Knecht oder werde ihnen zum Knecht. Noah spricht hier als Prophet offensichtlich. Denn er schaut hier nicht nur den Sohn direkt an, sondern er sieht die ganze Nachkommenschaft, die ganzen Generationen. Also diese Typen von Menschen werden hier als Väter der Völker angesehen, die von ihnen abstammen. Und die spätere Geschichte zeigt genau das, dass tatsächlich Kanaan der Knecht von Japhet und Kanaan auch der Knecht von Sem wurde. Zur Zeit von Josua wurden die Kanaaniter unterworfen und wurden der Knecht des Semiten, der semitischen Völker Israel, also die Söhne Israels. Also Kanaan diente den Israeliten. In dem Sinn war Kanaan Knecht des Sem. Und andererseits auch Kanaan Knecht des Japhet. Der Japhet hat sich weit ausgebreitet, das heißt, für die Völker, die von ihm abstammen, haben sich weit ausgebreitet. Also man sieht hier, Japhet steht hier für seine ganze Völkerschaft, die von ihm abstammt. Und auch da waren die Kanaaniter verknechtet unter die japhetitischen Völker. Ich habe mir das, wo hat das jetzt? Keil und Delitzsch hat das hier, wo habe ich das aufgeführt? Die Kanaaniter, schreibt er, wurden auch später noch Diener des israelitischen Volkes. 1. Könige 9, Vers 20 und Vers 21. Salomo hob die Hethiter, Perisiter, Heviter, Jebusiter und sonstigen Amoriter, die hob er als Fronarbeiter aus. 1. Könige 9, Vers 20 und 21. Und auch die hamitischen Phönizier, Punier, Ägypter werden von den japhetitischen Medopersern und Römern unterjocht. Also die Nachkommen von Ham und Kanaan, das waren Phönizier, Punier, Ägypter. Ich weiß nicht, ob Ägypter stammt jedenfalls von Ham ab. Ja. Die Punier, das sind die von Libyen. Put, glaube ich, heißen die. Also jedenfalls nordafrikanische Völker. Und die Handelsvölker, die phönizischen Handelsvölker, wurden später von den japhetitischen Medopersern und Römern unterjocht. Bis zum heutigen Tag übrigens sind die Schwarzen die Unterjochten sind, auch wirtschaftlich benachteiligten Völker sind vor den anderen, die oft die anderen beherrscht haben. Bitte.
Ja. Genau, also ich würde da genau, Noah hatte seine Söhne gesegnet und hat er verflucht Ham. Und liegt das nicht daran, dass, also es hat nichts mit dem, weil Ham ihn Nacht gesehen hatte. Das war, weil du vorhin gesagt hast, es war ein prophetischer, also er hat das prophetisch gesagt.
Ja,
aber bedeutet, das hat nichts damit zu tun, dass er ihn Nacht gesehen hat.
Doch, ein Zusammenhang besteht hier schon. Denn der Ham hat ihn nicht nur gesehen, sondern hat auch offensichtlich noch mehr, hat den anderen auch gesagt. Also jedenfalls, es steht nicht genau da, was er getan hat. Es steht nur, er sah die Blöße und berichtete es seinen beiden Brüdern draußen. Die haben sich die Blöße nicht angeschaut, sondern die sind dann rückwärts hin so gegangen, dass sie den Vater nicht sehen und haben ihn zugedeckt. Und Noah hat dann hier schon aufgrund der Tat, dass er erfahren hat, der Ham hat mich nackt gesehen und das sogar den anderen gesagt. Was er genau gesagt hat, steht nicht im Text. Jedenfalls, er sieht hier schon eine gewisse Schuld oder Sünde, die hier ist. Aber er spricht gleichzeitig weiter hinaus als über Ham. Er spricht hier den Sohn von Ham ab, den Kanaan. Übrigens, er verflucht nicht den Ham. Das fällt auf. Man könnte sagen, wieso hat er denn nicht gesagt, verflucht sei Ham und dem Ham dann auch seine Söhne. Nein, er sagt, verflucht sei Kanaan. Ein Bruder hat gesagt, wahrscheinlich deshalb, weil Gott ja vorher die Söhne gesegnet hat. Gerade vorher in Kapitel 9 lesen wir, dass Noah seine Söhne gesegnet hat in Vers 1. Dass Gott den Noah und seine Söhne gesegnet hat. Nicht Noah hat die Söhne gesegnet, sondern Gott hat Noah und seine Söhne gesegnet. Jetzt waren sie also Gesegnete. Und einen Gesegneten kann man nicht verfluchen. Aber den Sohn des Kanaan, des Ham, den Kanaan, hier wahrscheinlich der älteste Sohn, wenn, die anderen haben vielleicht noch gar nicht gelebt, das wissen wir nicht. Jedenfalls wird jetzt der Kanaan bekommt den Fluch. Und Delitzsch, oder Karl Delitzsch macht darauf aufmerksam, dass der Sohn, also Noah, auf diese Weise wird Ham durch seinen Sohn bestraft. Also die Strafe trifft den Ham, weil er einen bösen Sohn bekommt, den Kanaan. Also so wie der Ham an seinem Vater verächtlich gehandelt hat, so bekommt jetzt der Ham einen Sohn, der wiederum an seinem Vater verächtlich handelt. Das heißt, Ham wird über seinen Sohn bestraft. So wie ich meinen Vater behandle, so werden eines Tages meine Kinder mich behandeln. Nach diesem Vergeltungsgesetz. Das gibt es in der Bibel ja öfters. So wie du deine Eltern behandelst, werden deine Kinder dich behandeln. Und wenn du deine Eltern gut behandelst, dann wird es dir gut gehen auf Erden und du wirst lange leben und sie werden dich versorgen, wenn du deine Eltern versorgst auf Erden. Also hier wird also Ham seinen Sohn Kanaan bestraft. Kanaan übrigens bedeutet der Unterwürfige, bekommt von sich beugen. Und Keil schreibt hier, Ham benannte seinen Sohn nach dem Gehorsam, den er verlangte, aber den er seinem eigenen Vater gegenüber nicht aufbrachte, weil er verächtlich geredet hatte über den Vater, scheint es, so wie es herauskommt. Also der Sohn sollte ja des Vaters Knecht sein. Ham war ebenso herrisch nach unten wie störrisch nach oben. Ich weiß nicht, ob er hier zu weit geht in seiner Auslegung. Der Keil. Aber Tatsache ist trotzdem, dass hier eine Prophetie geschieht über die Völker. Und hier spricht, das ist ganz sicher, dass hier spricht Noah als Prophet über die Völker und sieht hier in dem Handeln seiner Söhne schon vorgebildet den Charakter der Völker bis in weite, weite Zukunft hinein. Ist das mal so weit?
Ehrlich sauer. Dass von Kanaan, also von den Hamiten, eigentlich nur ein einziger Herrscher mal kurzzeitig im Weltgeschehen eine Rolle gespielt hat. Und das war anscheinend der Hannibal.
Und auch nur für die Punier, kurze
Zeit. Ja. Und ansonsten kann man keinen den Hamiten zurechnen.
Ja, die Hamiten haben nie wirklich geherrscht. Also interessant, auch bis zum heutigen Tag, es sind die afrikanischen Völker, sind die benachteiligten und unterdrückten Völker. Ja, bitte.
Ist nicht der Nimrod ein Sohn von Ham?
Der Nimrod war jetzt kommt, glaube ich, aus Ham, ja. Ja, ich denke, das ist ein Ham, das...
Ich habe dann Vers in 1. Mose 9, Vers 6. Und die Söhne Hams, Kusch und Mizraim und Put und Kanaan. Und dann geht es dann weiter, dann kommt der Nimrod nämlich und Kusch zeugte Nimrod.
Genau.
Und er hat ja, wenn ich das richtig verstehe, hat ja der Noah nur einen seiner Söhne, also von Ham, verflucht. Der hatte ja mehrere Söhne.
Richtig. Kanaan war also nicht der kam also von Kusch. Der Nimrod kam von Kusch und nicht von Kanaan. In Vers 8, Vers 9. Das ist richtig. Also da, jedenfalls die Kanaaniter, bleiben wir mal bei dem, was ganz sicher ist. Die kanaanitischen Völker, die waren ja die Völker, die sich moralisch sehr, sehr stark verderbt haben. Gerade in dem Gebiet Israel herum. Und die wurden dann in schlimmster Weise ausgerottet, als die Zeit des Gerichtes gekommen war. Das heißt, die Sünde der Amoriter ist noch nicht voll zur Zeit von Abraham, aber später dann war die Sünde voll. Und da wurden dann all diese Söhne Kanaans, die Hethiter, die Jebusiter, die Amoriter, die Girgasiter und wie sie alle heißen, die wurden dann ausgerottet bzw. unterjocht, also als Fronarbeiter angestellt. Hier wäre also, da bewegen wir uns auf sicherem Boden. Lassen wir mal die anderen Völker beiseite. Grundsätzlich, die Nachkommen Kanaans sind, die Kanaaniter waren unterdrückte, die Völker und kamen nicht zur Herrschaft. Nimrod war hier schon ein Herrscher, allerdings ein Böser, aber trotzdem, er war ein Herrscher. Das stimmt. Also wir merken wieder, wir müssen immer versuchen, wenn wir auch so Kommentare lesen, wie ich jetzt den Keil hier da gelesen habe, auch da muss man kritisch sein, nicht zu schnell alles übernehmen. Aber das, was sicher ist, ist hier, dass Kanaan, die kanaanitischen Völker, in ihnen war die sexuelle Sünde ganz stark. Das hat gerade auf diesem Gebiet, sexuelle Unschamhaftigkeit, das war, da lag die Sünde des Ham, das wurde auf dem, da wurde der Kanaan verflucht. Und der, und gerade bei Kanaan ist dieser Hang zu dem unmoralischen, sexuell unmoralischen Verhalten sehr stark. Aus Kanaan kamen die Sodomiter und Sodom und Gomorra, von ihm abstammend. Und Abraham wollte seine Kinder nicht mit Kanaanitern verheiratet sehen, weil er gemerkt hat, dass sie ein verdorbener Charakter des Volkes. Also hier der Fluch. Also, aber grundsätzlich bleibt es so, dass hier der Ham wird über den Kanaan bestraft. Er bekommt einen bösen Sohn, so wie er selber böse war zu seinem Vater. Gut, das die nächste ist ein bisschen ein heißeres Eisen. Das ist hier, die nächste Frage ist, wie ist denn jetzt das mit dem Pharao? Wurde der schon von Gott von vornherein verhärtet? Wenn ja, dann wäre das allerdings ein Widerspruch mit manchen Stellen der Bibel, vor allem was die Verantwortlichkeit des Menschen für seine Sünde betrifft. Das gibt wirklich einen Knoten. Wir müssen uns die Stelle anschauen. Und ihr wisst ja, dass hier unter Christen es ja schon seit Jahrhunderten Diskussionen gibt über die Frage der Verantwortlichkeit für die Taten und der Verhärtung. Wie ist das eigentlich? Und ich denke, aber es lohnt sich, auch wenn man sagt, das ist ein schwieriges Thema. Ich habe übrigens ein Buch darüber geschrieben, zum Teil auch einige Sachen von Herbert Janssen dabei verwendet, das heißt Erwählung und Vorherbestimmung. Es ist ein bisschen ein schwieriges Buch, weil ich habe einige Seiten, da muss man richtig ackern und arbeiten, und ich habe gemerkt von manchen Lesern, gesagt, da sind Passagen drin, da muss man sich richtig durchkämpfen, dann geht es wieder leichter, zum Schluss des Buches ist es wieder leichter, aber wer sich interessiert, kann sich da eins nehmen. Jetzt hier, wir haben hier ein paar Stellen, ich möchte beginnen mit 2. Mose 7, Vers 13, da heißt es, 2. Mose 7, Vers 13. Und das Herz des Pharaos. Ja, jetzt haben wir wieder schon Übersetzungsprobleme. Ich habe hier die Elberfelder. Da heißt es, das Herz des Pharaos wurde verstockt. Steht aber leider nicht im Text. Steht nicht, wurde verstockt. Er hat zwar dann eine Fußnote. Und in der Fußnote steht, blieb, das ist schon besser, die Fußnote hier. Eigentlich heißt es einfach, war hart oder war verstockt. Also es ist eine Zustandbeschreibung, nicht ein Prozess. Zustand. Also das Herz des Pharaos war hart und er hörte nicht auf sie, also auf Mose und Aaron, so wie Jahwe geredet hatte. Und Jahwe sagte zu Mose, das Herz des Pharaos ist verstockt. Er weigert sich, das Volk ziehen zu lassen. Jahwe hatte das vorausgesagt, dass das Herz des Pharaos verstockt ist. Das hat Gott dem Mose gesagt in Kapitel 3, Vers 19. Dort ging es um die Ermutigung von Mose. Mose musste ermutigt werden und Gott hat ihm schon von vornherein gesagt, wir werden das schaffen, wir kriegen das schon hin, so ungefähr, ja. Ich weiß wohl, dass der König von Ägypten euch nicht ziehen lassen wird, auch nicht durch eine starke Hand gezwungen, deshalb werde ich meine Hand ausstrecken und Ägypten schlagen mit allen Wundern. Hier wird also Mose ermutigt sagt, und sagt, ich weiß, obwohl es schwer wird, es wird schwer, die Israeliten rauszukriegen, aber weil der Pharao sein Herz verstocken wird, aber ich werde ihn schlagen, Ägypten wird geschlagen werden mit all meinen Wundern, die ich in seiner Mitte tun werde. Danach wird er euch ziehen lassen. Also, ja, bitte.
Ist das dasselbe Wort wie gestern, wo wir es auch von war und wurde hatten?
Nein.
Das nicht.
Das ist nicht das Wort Sein für Sein. Das, dort in 1. Mose 1 ist das Wort für Sein, Haya. Und hier ist es das Wort für Verstocken, war verstockt. War hart einfach, das Wort für hart sein. Es war hart. Der Herr hat es also vorausgesagt, dass der Pharao Mose nicht ziehen lassen wird. Auch hatte er vorausgesagt in Kapitel 4, Vers 21, dass Gott daraufhin das Herz Pharaos verhärten werde. Kapitel 4, Vers 21. Der Herr sprach zu Mose: Wenn du hinziehst, um nach Ägypten zurückzukehren, sieh zu, dass du all die Wunder, die ich in deine Hand gelegt habe, vor dem Pharao tust. Und ich will sein Herz verstocken. Bezogen ist das all die Wunder, ist bezogen auf diese zehnmaligen Begegnungen oder 11 Begegnungen, die es gab zwischen Pharao und Mose, und wo dann Gott dann seine Wunder spielen hat lassen. Und jetzt ist natürlich die nächste, ja, und auch die Frage, er hat ja auch vorausgesagt in Kapitel 7, Vers 3, ich werde das Herz des Pharaos verhärten und meine Zeichen und Wunder im Land Ägypten zahlreich machen. Auch hier, also haben wir ganz klar eine Aussage, eine prophetische Aussage, dass Gott das Herz des Pharaos verhärten wird. Zweimal. Wir haben aber auch die Aussage in Kapitel 3, Vers 19, dass Gott weiß, dass der König die Israeliten nicht ziehen lassen wird, weil er ein bockiger Mensch ist, ja, der sich nicht unterordnen will. Also wir haben hier zwei Seiten. Und jetzt müssen wir herauskriegen, wie kriegen wir denn das zusammen? Nun, in Kapitel 3, Vers 19, Kapitel 3, Vers 19, finden wir keinen Hinweis darauf, dass Gott im Voraus bestimmt hätte, dass der Pharao gar nicht anders tun können wird, als nur Israeliten nicht ziehen zu lassen. Sondern es ist ein Unterschied zwischen Vorausbestimmung und Vorauswissen. Dort sagt Gott, ich weiß, ja, ich weiß. Wenn Gott etwas voraus weiß, dann muss das nicht notwendigerweise bedeuten, dass er es vorausbestimmt. Das ist für uns ein bisschen schwierig, für uns Menschen, weil wir wissen die Sachen nicht voraus und wir haben nicht solche Macht wie Gott. Aber eins ist sicher, wenn er sagt weiß, dann müssen wir mal im Text stehen lassen, er weiß es. Und wenn er etwas weiß, dann hat er das Recht, das sich aufzuschreiben oder sich zu notieren oder jemandem zu sagen, was er weiß. Aber das bedeutet nicht gleich Vorherbestimmung. Das ist für uns hier, gehen wir mal die Sachen weiter auf den Grund. Wenn Gott also weiß, dass Pharao Schwierigkeiten bereiten wird, dann sagt er das dem Mose, um dem Mose darauf vorzubereiten: Mose, stell dich auf Kampf ein, es wird hart werden. Ja? Ich weiß, dass es hart werden wird. Ich kenne den Pharao, ich weiß, wie es um ihn bestellt ist. Ja? Aber wir werden einige Maßnahmen anwenden müssen, bis er endlich euch ziehen lassen wird. Also Mose wird hier ermutigt. Und in Kapitel 4, Vers 22 lesen wir sogar, dass Gott ihm droht, dem Pharao. Gott fängt jetzt an, mit dem Pharao zu handeln, und jetzt kommt einmal zuerst die Drohung. Mein lieber Pharao, wenn du nicht mitspielst, geht es dir schlecht. Ja? Es heißt hier in Vers 22, du sollst zum Pharao sagen, so spricht der Herr, mein erstgeborener Sohn ist Israel, und ich sage dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Wenn du dich aber weigerst, ihn ziehen zu lassen, siehe, dann werde ich deinen erstgeborenen Sohn umbringen. Gott sagt also, Pharao, ich setze jetzt das Messer an. Wenn du nicht Israeliten ziehen lässt, dann bringe ich deinen erstgeborenen Sohn um. Das ist eine Drohung. Ja? Gott spielt aber kein Spiel mit Pharao. Es ist nicht so, dass Gott sagt, Pharao, ich bedrohe dich jetzt ein bisschen, aber ich weiß im Geheimsten schon, dass du gar nicht anders kannst, weil ich habe dich ja vorherbestimmt, dass du es anders machen wirst. Gott spielt nicht mit den Menschen. Gott meint das sehr ernst. Wenn Gott einen Menschen droht, vor eine Wahl stellt, dann ist dieser Mensch vor die Wahl gestellt. Werde ich jetzt Gott gehorchen oder werde ich nicht? Ja? Das heißt, wir müssen hier schon den Text sprechen lassen, denn Gott treibt nicht das Spiel. Von der Ankündigung einer gottgewirkten Verhärtung lesen wir schon in Vers 21, ich werde ihn verhärten, aber wann die Verhärtung dann stattfinden wird, das steht hier nicht. Manche meinen, die Verhärtung des Pharaos, die hat stattgefunden vom ersten Tage an. Aber das sagt der Text nicht. Das heißt, wir dürfen nicht Sachen sagen, die der Text nicht sagt. Wir müssen dann genau im Text untersuchen, wo steht dann irgendwann in der Geschichte, dass Gott tatsächlich das wahr macht mit der Verhärtung. Das heißt, wir brauchen nur die Verse suchen. In der ganzen Geschichte jetzt werden wir die Verse suchen, wo steht, dass der Herr den Pharao verhärtet hat. Und jetzt suchen wir diese Texte. Ja. Wo sind die? Nun, die finden wir in Kapitel 9, Vers 13. Da ist das erste Mal eine Ankündigung in der Richtung. Ich lese das vor. Kapitel 9 ist ein längeres Gespräch hier. Also ich lese von Vers 12, weil Vers 12 gehört ja noch dazu. Das ist jetzt nach der sechsten Plage. Ja? Da heißt es, der Herr, das erste Mal lesen wir das hier, der Herr verstockte das Herz des Pharao und er hörte nicht auf sie, wie der Herr zu Mose geredet hatte. Da sprach der Herr zu Mose, mache dich des Morgens früh auf und tritt vor dem Pharao und sag zu ihm, so sagt Jahwe, der Gott der Hebräer, lass mein Volk ziehen, dass sie mir dienen. Denn dieses Mal will ich all meine Plagen in dein Herz senden und über deine Knechte und über dein Volk, auf das du wissest, dass niemand ist wie ich auf der ganzen Erde. Denn jetzt hätte ich meine Hand ausgestreckt und hätte dich und dein Volk mit der Pest geschlagen und du wärst vertilgt worden von der Erde. Aber eben deswegen habe ich dich bestehen lassen, um dir meine Kraft zu zeigen und damit man meinen Namen verkündige auf der ganzen Erde. Also hier ist eine Änderung in der ganzen Geschichte. Gott sagt, jetzt hätte ich eigentlich dich umgebracht oder die Pest geschickt. Ja. Jetzt hätte ich dich vertilgt. Also nachdem du jetzt so hartnäckig dich geweigert hast, fünfmal, hätte ich jetzt eigentlich dich getötet, aber das mache ich nicht. Jetzt verhärte ich dich. Und zwar mache ich das, um meine Kraft, meinen Namen, um dir meine Kraft zu zeigen, damit man meinen Namen verkündige auf der ganzen Erde, damit überall die Kananiter und überall hören, wer ich bin und was ich hier tue. Dasselbe haben wir, ein ähnliches Wort haben wir in Kapitel 10, Vers 1, wo dann Gott das ganz klar wahr macht, nachdem, da heißt es Vers 10, da sprach der Herr zu Mose, geh zum Pharao hinein, denn ich habe sein Herz verstockt. Also hier wieder, ich habe sein Herz verstockt. Also wir merken, ab Kapitel 9, Vers 12, ist hier eine Änderung in der Wortformulierung. Ab jetzt lesen wir nämlich diesen Ausdruck, der Herr verstockte das Herz. Kapitel 10, Vers 1, dann Kapitel 10, Vers 20, aber der Herr verstockte das Herz. Kapitel 10, Vers 27, aber der Herr verstockte das Herz des Pharao. Kapitel 11, Vers 9, Vers 10, Mose und Aaron haben all diese Wunder vor dem Pharao getan, aber der Herr hatte das Herz des Pharao verstockt, sodass er die Söhne Israel nicht aus dem Land ziehen ließ. Kapitel 14, Vers 4. Kapitel 14, Vers 4. Dann will ich, also es geht hier um den Auszug der Söhne Israels, und dann sagt er, dann will ich das Herz des Pharaos verstocken, sodass er ihnen nachjagt. Und ich will mich an Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht verherrlichen. Also das fällt auf, oder? Dass ab der sechsten Plage kommt dieser Ausdruck. Bitte.
Thomas, eine Frage. Wir haben ja gelesen, eben in Kapitel 9, war das, glaube ich?
12?
Nein, vor der sechsten Plage. Du hast ja gelesen in Vers 12, aber der verstockte das Herz des Pharao. Und in Vers 7 steht auch in der Luther zumindest, aber das Herz des Pharao wurde verstockt.
Steht nicht im griechischen Text. Steht
nicht, okay. Das ist eine falsche Übersetzung. Im Prinzip wurde verstockt.
Wurde, es heißt einfach war hart.
Okay.
War hart, blieb hart, so übersetzt Elberfelder. Okay. Das ist das mit dem wurde. Selbst wenn es wurde wäre, könnte man immer noch sagen, von wem wurde es? Ja, von ihm selber oder von Gott, das würde dann nicht gesagt. Aber das, was ganz klare, wir müssen ja sagen, wir brauchen ja bei so schwierigen Fragen, brauchen wir feste Pfeiler. Das heißt, ganz klare Aussagen. Und die ganz klaren Aussagen, wo Gott das wahr macht, was er vorausgesagt hat, das lesen wir ab Kapitel 9, 12, 10, 20, 10, 27, 11, 9 und 10 und 14, 4. Das heißt, da sind ganz klare, deutliche Hinweise, hier hat der Herr am Herzen Pharaos gehandelt, hier hat nicht mehr Pharao selber gehandelt. Das ist aber eine Hilfe zum Verständnis, weil auf diese Weise sehen wir, dass also doch die ersten Verhärtungen, da haben wir nicht einmal ist die Rede von den ersten fünf Verhärtungen, dass das Gott war, der ihn verhärtet hat. Es ist sogar im Gegenteil, wir haben sogar das Messer, das er ihm ansetzt, in Kapitel 4, Vers 21. Wenn du nicht, dann. Oder? Gott droht ihm. Und das ist ein Hinweis darauf, dass also Pharao jetzt handeln muss. Er muss wählen. Will er der Drohung Gottes nachgeben oder will er sich selber verhärten? Und er hat sich entschieden für Verhärtung. Manchmal ist er dann kurz weich geworden, oder? Und dann, sobald es wieder gut ging, hat er sich wieder verhärtet. Er ist wieder weich geworden und hat er sich wieder verhärtet. Also es geht so hin und her. Aber die göttliche Verhärtung tritt ab 9,12 ein. Ich darf hier noch was zitieren. Das hat mir auch geholfen. Das war wieder Keil. Da habe ich nachgelesen. Keil schreibt hier, wo habe ich das? Es ist sehr schön, wie er das hier, er beschreibt das hier, ich fange mal da hier an. Nachdem er während der ersten fünf Plagen sein Herz gegen den ihm geoffenbarten Willen des Gottes, des lebendigen Gottes verhärtet hatte, trat bei dem sechsten Strafwunder die Verstockung von Seiten Jahwes ein. Und doch wird auch nach dieser von Gott verhängten Verstockung dem sündigen Könige noch Raum zur Buße und Sinnesänderung gegeben. Beachten wir drauf. Auch nach der sechsten Verhärtung lässt Gott ihm immer noch Chancen, sodass er noch zweimal sein Widerstreben als Versündigung erkennen und bekennen und sich unter den Willen Jahwes beugen und versprechen kann. Nämlich in 9,27 sagt er, oh, ich gebe nach. Und in Kapitel 10,16 noch einmal, ja, ich gebe nach. Als er aber bei den siebten Strafwunder sein Versprechen Israel ziehen zu lassen nicht gehalten hat, sondern nach Aufhebung dieser Plage sein Herz wieder verhärtet hatte, Kapitel 9, Vers 34 und 35, da verstockte Jahwe das Herz Pharaos. Also der Pharao, dem wird also nachdem Gott angefangen hat, sein Herz zu verhärten, gibt Gott ihm nochmal eine Chance. Und dann heißt es, und er verhärtete sich selber wieder, nicht Gott, in Kapitel 9, Vers 35, da ist es wieder Pharao, ja. Dann gibt ihm Gott nochmals die Chance, und weil er auf das auch nicht reagiert, deshalb verhärtet Gott ihn jetzt wieder. Also das ist das Interessante, wie also Gott, das ist nicht eine einmalige Verhärtung, wo Gott gesagt hat, so ab Plage Nummer 6 ist Schluss mit dir, jetzt gebe ich dir keine Chance mehr. Nein, Gott ist so weich, dass er immer wieder ihm wieder eine Chance gibt. Ja. Also da verstockte Jahwe das Herz des Pharao, dass er nicht nur Israel entließ, sondern endlich Mose, Entschuldigung, dass er nicht nur Israel nicht entließ, sondern endlich Mose mit dem Tode bedrohte, wenn er nochmals vor seine Augen kommen würde. Also dann war er so hart, dass er gesagt hat, Mose, wenn du noch einmal kommst, bringe ich dich um. Kapitel 10, Vers 20 und Kapitel 10, Vers 27, 28. Damit war seine Verstockung vollendet, dass er dem Gericht anheimfallen musste, obgleich selbst der erste Schlag des Gerichts in der Tötung der Erstgeburt für ihn noch eine Mahnung zur endlichen Besinnung und Umkehr war. Erst nachdem er auch noch die in diesem Gerichte ihm entgegentretende Gnade durch Rückfall in den alten Trotz verscherzt und das Wort, mit welchem er Mose und Aaron die Erlaubnis zum Auszug gegeben hatte, zieht hin und segnet auch mich, gebrochen hatte, Kapitel 12, Vers 31, seht hin und er segnet auch mich, dann wird er wieder weich, oder? Da verhärtete Gott sein Herz vollends. Das heißt, die Verhärtung ist immer für eine Zeit lang, für eine gewisse Aktion. Ja? Gott verhärtet ihn bei der sechsten Plage, verhärtet ihn Gott so, dass er bei der sechsten Plage nicht ziehen lässt, oder? Dann kommt die Plage und jetzt ist die Frage, ja, ein paar Mal stellt Gott ihn wieder weiter vor die Wahl, obwohl er schon angefangen hat, ihn zu verhärten. Das heißt, es ist ein Prozess und Gott unterbricht seine Verhärtung und denkt, aber vielleicht gibt er doch noch nach. Ja? Und dann verhärtet er ihn wieder, als er merkt, dass Pharao nicht nachgibt. Und dass das letzte Mal, also wo er dann die Israeliten ziehen lässt, zieht hin und segnet auch mich, Kapitel 12, Vers 31, 32, da hat er sich, aber das hat er auch wieder gebrochen, indem er sich gesagt hat, nein, da verhärtete Gott sein Herz vollends, dass er den ausgezogenen Israeliten mit einem Heere nachjagte, Kapitel 14, Vers 8, und dem Gericht des Untergangs erlag. Also jetzt ist es ganz Schluss. Als er zum Schluss auch hier noch einmal sich geärgert hat, ach, wie dumm waren wir, dass wir die Israeliten ziehen haben lassen. Kapitel 12, Vers 31 möchte ich jetzt lesen. Da rief er Mose und Aaron nachts herbei und sagte, macht euch auf, zieht weg aus der Mitte meines Volkes, sowohl ihr als auch die Söhne Israels, und geht hin, dient dem Herrn, wie ihr gesagt habt, auch eure Schafe und Rinder nehmt mit, wie ihr gesagt habt, und geht hin und segnet auch mich. Und die Ägypter bedrängten das Volk, um sie möglichst schnell aus dem Lande zu schicken. Und jetzt gehen sie raus, oder? Wunderbar, die Israeliten ziehen aus, und man könnte sich denken, alles geht gut. Aber nachher, Kapitel 14, Vers 5. Als nun dem König von Ägypten berichtet wurde, dass das Volk geflohen sei, wandte sich das Herz des Pharao und seiner Hofbeamten gegen das Volk und sie sagen, was haben wir da getan, dass wir Israel aus unserem Dienst haben ziehen lassen? Versteht ihr? Da ist noch einmal, nachdem er weich geworden war, hat sie ziehen lassen und dann denkt er, mei, wie dumm war ich, dass ich die ziehen habe lassen? Und jetzt bereut er das sozusagen. Und jetzt ändert sich seine Gesinnung wieder zum Bösen. Und was macht Gott jetzt? Er ändert seine Gesinnung zum Bösen, packt alles zusammen, will jetzt nachjagen. Und da heißt es, Vers 8, und der Herr verstockte das Herz des Pharaos, des Königs von Ägypten, sodass er den Söhnen Israels nachjagte. Also da merken wir, dass hier wieder der Herr eingreift und sagt, so Pharao, jetzt schicke ich dich in den Tod. Jetzt verstocke ich dein Herz, dass du selber in deinen eigenen Tod rennst mit deinem Heer. Also Keil schreibt hier, obgleich nun die Verstockung Pharaos von Seiten des Herrn nur die Vollendung seiner Selbstverstockung ist, so wird doch in unserem Vers, 2. Mose 4, Vers 21, nur die erste Seite hervorgehoben, weil es hier darauf ankam, Mose nicht nur von dem Widerstande, auf den er bei Pharao stoßen würde, zu unterrichten, sondern zugleich seinen schwachen Glauben zu stärken und jede Ursache zum Zweifeln an der Allmacht des Herrn von vornherein zu beseitigen. Wenn der Herr den Pharao verstößt, so kann diese Verstockung, die er nicht nur vermöge seiner Allwissenheit voraussieht und vorausverkündigt, sondern auch vermöge seiner Allmacht herbeiführt und verhängt, der Ausführung seines Willens an Israel unmöglich hinderlich werden, sondern nur zur Verwirklichung seiner Heilsgedanken und zur Offenbarung seiner Herrlichkeit beitragen. Also in Kapitel 4, Vers 21 ermutigte der Herr den Mose und sagte, Mose, ich werde eingreifen. Ich werde eingreifen, wenn er sich nicht beugt, dann werde ich ihn verhärten und dann wird er tun müssen, was wir wollen. Also das heißt, die ganze Pharao-Geschichte merken wir zwei Seiten. Die menschliche Verantwortung, er muss reagieren auf Gottes Messer, das Gott ihm ansetzt. Er muss jetzt reagieren. Und wenn er falsch reagiert, wenn er sich verhärtet, kommt dann ab einem gewissen Zeitpunkt, ab der sechsten Plage, kommt dann die göttliche Verhärtung. Und die lässt ihm wieder Raum zur eigenen Entscheidung. Und wenn er wieder sich verhärtet, dann wird es noch stärker. Und zum Schluss wird es die Endverhärtung, wo Gott ihn in den Tod schickt. Das heißt, es ist gar kein Widerspruch da. Es ist die Güte Gottes und das Gericht Gottes in einem gezeigt. Die Güte Gottes einerseits, dass er ihn immer wieder zur Umkehr mahnt und das Gericht, das dann ausgeführt wird, und zwar in Stufen, in Verstockungsstufen, bis er dann schlussendlich selber stirbt und in die ewige Verdammnis geht. Gott schickte den Pharao nicht von Anfang an in die ewige Verdammnis. Er hat ihn nicht dazu geboren werden lassen, um der arme Sündenbock zu sein, der hat alles auf sich nehmen muss, damit Gott verherrlicht wird. Nicht so. Also hier wurde der Pharao, die Geschichte mit Pharao oft missverstanden in der Geschichte. War jetzt ein bisschen schwer. Gell, Luca? Bitte.
Wobei kann sicher so gewesen sein, dass wenn man der Gesamtzusammenhang ja liest, dann vom zweiten Buch Mose Kapitel 1, dass eigentlich zu dem, ich meine, die Ägypter haben da schon über 100 Jahre dann wahrscheinlich Kinder der Israeliten getötet, dass einfach auch bis zu diesem Zeitpunkt, wo dann Gott der Mose auf den Plan gerufen hat, das Herz von Pharao so hart war, dass Gott der damaligen Weltmacht praktisch der ganzen Welt demonstriert hat, dass er eben stärker ist und dass er irgendwann das Unrecht, wo er dann einfach überhand genommen hat, auch eigentlich über 100 Jahre, wo Gott Pharao zugeschaut hat. Schon vor Mose haben sie angefangen, die Kinder zu töten. Gott hat eigentlich, Mose war jetzt 80 Jahre alt, dass er eigentlich 100 Jahre lang mindestens zugeschaut hat und irgendwo Gott gesagt hat, jetzt ist fertig und jetzt demonstriere ich meine Macht. Und der Pharao vielleicht zu diesem Zeitpunkt, weil ich nur noch wenig Möglichkeit hatte, vielleicht dass diese Freiheit, die er hatte, weil ja auch gerade das Passafest nachher ist ja der zentrale Punkt des Volkes Israel. Bis heute ist es das ganz zentrale Sache, wo eigentlich Gott ja etwas demonstriert hat nachher auch mit dem Blut von den Tieren dann beim Auszug. Und dass der Pharao vielleicht schon die Möglichkeit hatte, umzukehren, aber vielleicht nur davor, aber zu diesem Zeitpunkt vielleicht auch wirklich schon zu spät war und jetzt Gott eingegriffen hat, aufgrund der großen Schuld, die sie auf sich geladen haben.
Also die Möglichkeit umzukehren hatte er ja bis zum Schluss. Er hätte ja sogar noch in Kapitel 12 umkehren können. Gott lässt ihm die Möglichkeit schon noch, er lässt ihm immer wieder die Möglichkeit offen. Aber du hast recht in dem Sinne, dass die Verhärtung immer stärker wird. Das ist ein Prozess. Diese Starrsinnigkeit von Pharao, die wird immer stärker, bis Gott dann wirklich drastischsten Maßnahmen ergreift, um den Pharao dorthin zu bringen, wo er ihn haben will, nämlich dass er die Israeliten ziehen lässt. Aber es geht zu weit, wir würden zu weit gehen, würden wir sagen, dass Pharao zu Zeitpunkt von Kapitel 2 oder 3 schon so weit weg war, dass er gar keine Chance mehr hatte auf Gottes Messer drohen, an Gottes Messer, das ihm an die Brust ansetzt, da überhaupt richtig zu reagieren. Er hatte die Möglichkeit und das zeigt es ja auch. Er ist immer wieder weich geworden, als er dann nicht mehr anders konnte, weil die Plagen so furchtbar wurden, dann ist er wieder weich geworden. Also das zeigt, dass doch noch irgendwie eine gewisse Bereitwilligkeit ist, unter Zwang Bereitwilligkeit ist, das zu tun, was Gott längstens verlangt hat. Ja. Jedes Mal wird er wieder weich, aber nicht lange. Also ich kann nicht anders als das, was der Text selber jetzt hergibt. Und der Text selber sagt klar, dass die Maßnahmen Gottes ab der sechsten Plage ganz drastisch wurden, wo Gott in die Verhärtung eingegriffen hat. Dass Gott selber also die Verhärtung dann geschickt hat jeweils. Mehr kann ich auch nicht sagen.
Darf ich was sagen? Ja. Ich denke, man muss auch den Hintergrund beachten. Hier geht es ja um einen Gegensatz zwischen Jahwe, dem lebendigen Gott, und Pharao, der ja ein Gott ist in seinen eigenen Augen und vom Volk her. Und darum hat er so Mühe, das anzunehmen und sich zu demütigen, weil er Gott ist und nicht akzeptiert, dass ein anderer Gott, eben der wahre, der lebendige Gott, Jahwe, über ihm steht. Und dass er nur in dem Sinn auch ein Werkzeug ist vom Teufel, der hinter dem Pharao steht, und dass hier dieser große Gegensatz zwischen Satan einerseits, der durch Pharao vertreten ist, und zwischen Mose, der vom lebendigen Gott gesandt ist.
Ja. Das denke ich auch. Danke, das ist ein guter Punkt, dieser Punkt über die Gottheit, die ägyptische Gottheit. Der Pharao wurde wie ein Gott auch verehrt und er darf sich keine Blöße zeigen, kein Blöße geben. Ja. Na gut, ich denke, das lassen wir jetzt mal hier soweit. Im Zusammenhang mit dieser Frage steht ja auch Römer 9, das habe ich hier noch reingefügt, Malachi 1, Vers 2 und 3 und Römer 9, 14. Warum hat denn Gott Esau gehasst und Jakob geliebt? Das kommt ja auch im Zusammenhang mit Pharao vor, weil in Römer 9 wird Pharao auch dann hier nochmals erwähnt. Also es geht um Malachi 1, Vers 2 und 3. Das wird zitiert in Römer 9, Vers 14. Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst, Jakob habe ich geliebt. Ich lese gerade. Also kurz die Malachi-Stelle. Interessant ist, dass es die Malachi-Stelle ist. Zur Zeit von Malachi lebte der Esau gar nicht und der Jakob auch nicht mehr. Aber ich lese mal. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr, also die Israeliten. Jakob sind die Israeliten. Aber ihr sagt, wohin hast du uns geliebt? Hatte Jakob nicht einen Bruder Esau? Spricht der Herr. Und ich habe Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Geliebt, gehasst wird hier in dem Sinne verwendet, wie die Hebräer das oft verwenden, nicht im emotionellen Sinne, sondern im erwählenden Sinne. Das heißt, geliebt ist der Erwählte und gehasst ist der Zurückgestellte. Er hatte ja zwei Söhne. Isaac hatte zwei Söhne und Gott hat den Jakob geliebt, das heißt, er hat ihn erkoren, dass durch ihn die Linie des Gottesvolkes weiterlaufen sollte. Gott hatte ja das vor, ein Volk, ein geschichtliches Volk zu haben, durch das er das Heil bringen wird, nämlich den Samen. Und da hat er Jakob ausersehen und nicht den Esau, und zwar unabhängig von ihren Werken. Das ist das, worauf der Römer 9 hinaus will. Paulus sagt nämlich den Israeliten dort, er richtet sich dort an die israelitischen Freunde in Römer 9, und die Frage dort, die im Raum stand in Römer 9, war, ja, was ist denn da mit uns Israeliten? Wenn jetzt Gott als Gnade Menschen rettet, einfach jeder, der aus Gnade kommen kann, wie Römer 1 bis 8 gelehrt wurde, Paulus, wenn du das machst, was bleibt dann für uns Israeliten noch übrig? Und auf diese Frage, die jetzt im Raum steht, über die Frage Israels, da muss jetzt Paulus antworten in den Versen, in Kapitel 9, 10 und 11. Und ganz wichtige Kapitel hier, es geht um die Frage, sind denn jetzt die Verheißungen Gottes hinfällig geworden? Gott hat doch dem Volk Israel Verheißungen gegeben, bitteschön. Ist das jetzt alles hinfällig geworden, wenn alle aus Gnade gerettet werden und sogar die Heiden einfach aus Gnade gerettet werden können? Vers 6, das heißt aber nicht, dass Gottes Wort hinfällig geworden wäre, denn nicht alle, die aus Israel sind, sind Israel. Nicht alle, die aus Israel sind, sind Israel. Das ist ein wichtiger Satz für die damalige Zeit, denn es gab viele Israeliten damals, zur Zeit von Paulus, die galten nicht in dem Sinne als Israel. Und Paulus will das jetzt ein bisschen geschichtlich ausführen. Er will sagen, ihr lieben Freunde von Israel, wenn ihr den Messias verwerft, dann steht ihr außerhalb des Willens Gottes. Dann bekommt ihr nicht die Erfüllung der Verheißungen. Ein Jude, der sich nicht bekehrt und stirbt, was geschieht mit dem? Der geht verloren und bekommt keine Verheißungserfüllung, geht in die Hölle und ist wie draußen, ja, ausgeschnitten. Und er sagt, schaut doch, im Alten Testament war das doch auch so. Es sind nicht alle Kinder, weil sie Abrahams Same sind. Das war doch in der Geschichte schon so, sagt er. Abraham hatte ja den Isaak und hatte den Ismael. Und der Ismael konnte nicht sagen, ja, ich bin aber auch ein Kind Abrahams. Nein, nur in Isaak wird dir ein Same genannt werden, Vers 7. Also Ismael gilt nicht, obwohl er ein Nachkomme Abrahams ist. Und gerade die Juden haben sich so drauf versteift, wir sind Samen Abrahams. Wir stammen von Abraham ab. Also wenn irgendwer die Verheißung bekommen wird, dann wir Juden. Ja? Dann sagt er, nein. Vergesst es mit eurer Abstammung von Abraham. Abstammung von Abraham allein hilft nicht, um zu dem neuen Gottesvolk zu gehören. Das heißt also nicht die Kinder des Fleisches, es sind nicht die Kinder des Fleisches, die Kinder Gottes sind, sondern die Kinder der Verheißung werden als Same gerechnet. Es ist seine Deutung. Paulus deutet uns hier und sagt, nur die Kinder der Verheißung werden als Same gerettet werden. Und wer sind die Kinder der Verheißung? Da muss man den Messias, um ein Kind der Verheißung zu werden, das heißt, um ein Kind zu werden, dem die Verheißung erfüllt wird, muss man den Messias angenommen haben. Wenn man nämlich den Messias nicht annimmt, ist man draußen. Dann hilft das alles nichts, Nachkomme Abrahams zu sein. Denn das ist ein Wort der Verheißung. Um diese Zeit werde ich kommen und Sarah wird einen Sohn haben. Aber nicht nur hier ist es so, sondern auch als Rebekka schwanger war, von einem einzigen. Man könnte sagen, das waren ja zwei Frauen. Ja. Hier war aber die Rebekka schwanger, eine Frau und ein Mann. Nur eine Frau und ein Mann. Isaak, unserem Vater. Vers 11. Denn als sie noch nicht geboren waren, weder Gutes noch Schlechtes getan hatten, damit der Vorsatz Gottes nach Erwählung bestehen bliebe, nicht aus Werken, sondern aus dem Rufenden, wurde zu ihr gesagt, der Größere wird dem Kleineren dienen. So wie geschrieben ist, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Also Jakob habe ich erwählt, Esau habe ich nicht erwählt, habe ich zurückgestellt. Nicht durch Esau läuft die Verheißungslinie, sondern durch Jakob soll sie gehen. Was werden wir also sagen, ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Also hier ist die, was er hier zeigt, ist, das Kriterium, um am Volk Gottes Teilhaber zu sein, ist nicht Abstammung, siehe das Beispiel von Abraham, und ist nicht Leistung. Die Juden haben mich so drauf, haben so drauf gepocht. Wir, die wir seit der babylonischen Gefangenschaft so treu gewesen sind, wir haben keinen Götzendienst zugelassen, wir haben das Gesetz wieder hochgehalten, wir haben den Tempel wieder gebaut, wir haben alles getan, wir sind doch das treue Gottesvolk. Und jetzt kommst du, Paulus, und erzählst einfach, Gott tut den Heiden die Tür genauso auf wie den Juden? Nein, damit machst du alles zunichte, was wir eigentlich sind. Und Paulus sagt, ja warte mal, du kommst also mit deinen Leistungen. Wie war es denn bei der Erwählung deines Vorvaters Jakob? Ist er denn erwählt worden aufgrund seiner Leistungen, weil er so gute Leistungen gebracht hat? Nein, im Mutterleib kann man doch keine Leistungen erbringen. Also, wie geschieht also dann die Erwählung? Ja, nach Gnade. Und genau das ist es, was du mir vorwirfst. Ich verkündige das Evangelium der Gnade und Gott, in das Gottesvolk kommt man hinein nur nach Gnade und nicht nach Leistung. Das heißt, er bringt hier seinen jüdischen Freunden, er fordert sie heraus und schnappt sie sich und sagt, du, der du dich so berufst auf deine Abstammung und du, der du dich so berufst auf deine Leistungen, ich sage dir eins, Erwählung geschieht nicht nach Abstammung und Erwählung geschieht nicht nach Leistung. Also, bitteschön, hast du was dagegen, wenn Gott jetzt die Heiden erwählt? Nicht nach Abstammung und nicht nach Leistung. Es geht nämlich hier in diesem Thema nicht um die Freiheit des Menschen, es geht hier um die Freiheit Gott. Darf Gott sowas tun? Das ist die Frage. Hat Gott das Recht zu tun, was er möchte oder nicht? Und Paulus sagt, Gott ist doch schließlich Gott, mein Freund, oder? Wer bist denn du, Mensch, dass du hergehst und sagst, Gott, ich schreibe dir vor, was du zu tun hast. Du darfst nur die Juden erwähnen, aber die Heiden nicht. Wer bist du eigentlich, Mensch, dass du den Mund gegen Gott aufmachst? Was erlaubst du dir eigentlich? Wenn Gott die Heiden erwählt und das rein aus Gnade tut, wer bist du, Jude, dass du dich auf Leistungen und auf Abstammung berufst und sagst, wir Juden, wir sind es und nicht die Heiden. Also es ist hier ein ganz wichtiges Argument, warum Gott die Heiden erwählen darf. Jetzt könnte man sagen, Vers 14, ja, das ist aber ungerecht. Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne. Denn er sagt zu Mose, ich werde barmherzig sein, gegen wen immer ich barmherzig sein werde. Und ich werde mich erbarmen, über wen immer ich mich erbarmen werde. Also bitteschön, darf Gott barmherzig sein? Gegen wen er will? Ist er jetzt Gott oder nicht? Klar. Also gut. Was hast du also dagegen, wenn Gott jetzt gegen die Heiden barmherzig ist, den Heiden gegenüber barmherzig ist? In Kapitel 11 kommt die Zusammenfassung. Kapitel 11, Vers 29 bis 32, kommt die Zusammenfassung von dem ganzen Argument, das er angefangen hat und dann schrittweise durchgeht. Was sagt er dort als Zusammenfassung? Unbereuebar sind die Gnadengaben und das Rufen Gottes. Vers 30 eigentlich jetzt. Gleich wie auch ihr einst im Unglauben nicht gehorchtet. Das sind die Heiden. Er spricht ja die Heidenchristen an, oder? Gleich wie auch ihr von den Heiden, einst Gott nicht gehorchtet, nun aber Barmherzigkeit erfahren habt. Durch ihren Ungehorsam, durch den jüdischen Ungehorsam, ging die Tür auf für die Heiden. Wunderbar, ihr habt Barmherzigkeit Gottes erlebt. So waren auch diese, die Juden, nun ungehorsam zugunsten eurer Barmherzigkeit, damit auch sie Barmherzigkeit erfahren möchten. Damit der Bumerang wieder zu den Juden zurückgeht, damit auch sie wieder eifersüchtig werden und dann doch noch den Messias annehmen und auch Barmherzigkeit bekommen. Denn Gott schloss alle zusammen ein in den Ungehorsam, damit er allen Barmherzigkeit widerfahren lasse. Darum geht es ihm. Ich möchte zeigen, dass Gott auch den Heiden barmherzig sein darf und dass er auch die Heiden kommen lassen darf. Also, dann kommt dieses Beispiel, ja, in Kapitel 2. Mose 33, Vers 19 wird hier zitiert, oder? Wir sind in Römer 9, Vers 15. Seht ihr, da ist ein Zitat, oder? Und Paulus sagt, jetzt denk doch einmal zurück an das, was Gott in 2. Mose 33 gesagt hat. Gott hat damals gesagt, in 2. Mose 33, dass er barmherzig sein darf gegen jeden barmherzig sein darf, gegen den er barmherzig sein will. Wenn wir uns ein bisschen an die Situation zurückerinnern, in 2. Mose 33, was geschah denn dort? Was war dort los? Weiß es jemand? Bitte. Da war das goldene Kalb. Und die Israeliten haben sich ein goldenes, zuerst haben sie versprochen, wir werden alles tun, was du getan hast, wir alles machen, und dann feierlich versprochen dort auf dem Berg Sinai. Dann kommt der Mose vom Berg runter. Die haben das Gesetz, bevor sie es schriftlich in der Hand hatten, haben sie das Gesetz schon gebrochen. Und was sagt Gott jetzt? Mose und Josua, geht auf die Seite, ich mache jetzt Schluss mit dem Volk. Und was macht Mose dann? Dann kniet er sich hin, dann fleht er, dann bittet er zu Gott: Gott, das kannst du doch nicht machen. Das würde ja deinem Wesen widersprechen. Was werden die Feinde sagen? Die Kanaaniter, wenn sie erfahren, jetzt hat Gott sie mit so großer Kraft herausgeführt. Und jetzt lässt er sie einfach in der Wüste verderben und dann kommt niemand an dort im Land. Was willst du denn für deinen großen Namen tun? Und nachdem Mose so gebetet hat, hat Gott gesagt: Also gut, ich vergebe. Ich bin noch einmal barmherzig. Und der Name Gottes wird da ausgerufen. Gnädig und barmherzig ist Gott. Groß an Güte und so weiter. Das Wesen Gottes wird ausgerufen dort. Jetzt könnte der Paulus sagen, schaut einmal her, ihr lieben Judenfreunde. Ihr seid ja so drauf erpicht, dass ihr so, gell, ihr habt so viel geleistet. Und ihr seid ja von Abraham abstammend. Da stützt ihr euch so fest drauf. Aber wenn ihr schon so auf euren Leistungen euch beruft, wie war denn das damals beim Kalb? Gott war euch deshalb gnädig, weil ihr so gute Leistungen gehabt habt? Oder wollt ihr eigentlich Gerechtigkeit haben? Ihr sagt, Gott ist ungerecht. Gott ist ungerecht, wenn er die Heiden auch reinkommen lässt. Also bitte, ihr wollt Gerechtigkeit. Habe ich das verstanden? Ja, wir wollen Gerechtigkeit. Gut. Also dann gehen wir mal nach dem Thema Gerechtigkeit zum Berg Sinai zurück und zum goldenen Kalb. Wollt ihr da auch Gerechtigkeit haben? Was wäre denn die Gerechtigkeit gewesen, wenn als der Mose vom Berg runterkam? Wie hätte Gott denn handeln sollen, wenn er gerecht gewesen wäre? Oh, dann war jeder Jude still. Na bitte nicht Gerechtigkeit. Denn wenn Gott gerecht gehandelt hätte, dann gäbe es uns gar nicht mehr. Also was wollt ihr jetzt? Wollt ihr Gnade oder wollt ihr Gerechtigkeit? Versteht ihr? Er fordert sie heraus. Wollt ihr einen barmherzigen Gott oder wollt ihr einen gerechten Gott? Ich meine, Gott ist natürlich gerecht und barmherzig gleichzeitig, aber sie werfen ja Gott vor, dass Gott ungerecht sei in seiner Barmherzigkeit. Was ist dann die Schlussfolgerung? Vers 16. Also bitteschön, dann ist es also nicht eine Sache des Wollenden oder des Laufenden. Ha, wir Israeliten, wir haben gewollt, wir wollten Gott treu sein und wir sind gelaufen, wir haben dann alles brav gehalten, wenigstens nach der babylonischen Gefangenschaft, da sind wir brav gewesen, oder? Da haben wir keine Götzendienst mehr zugelassen. Wir sind jetzt doch wirklich jetzt die Gott treu geblieben sind. Nein, es liegt nicht an dem Wollenden oder an dem Laufenden Menschen, ja, sondern es liegt an dem barmherzig seienden Gott. Wenn Gott nach dem Wollen und Laufen des Menschen geurteilt hätte, wären alle weg. werden alle gerichtet worden, alle Israeliten, die sich da so stützen auf ihr Wollen und ihr Laufen. Es liegt also an dem barmherzig seienden Gott, denn die Schrift sagt zu Pharao, eben hierzu stellte ich dich auf oder ließ ich dich leben, dass du ich meine Kraft an dir erzeigte und damit mein Name weithin kundgetan würde auf der ganzen Erde. Welcher Name? Der Name dieses barmherzigen Gottes. Dann ist er also barmherzig gegen wen er will und er verhärtet wen er will. Genau so ist es. Gott ist barmherzig gegen wen er will und er verhärtet wen er will. Lass Gott Gott sein, bitteschön. Nächste Frage. Ja, und gegen wen will er denn barmherzig sein? Gegen wen will er barmherzig sein? Das ist das große Thema. Gegen wen will Gott barmherzig sein? Darf Gott überhaupt barmherzig sein gegen jeden, gegen den er will? Ja, das haben wir jetzt geklärt, sagt er. Gut, wenn Gott gegen jeden barmherzig sein darf, gegen wen er will, gegen wen will er denn barmherzig sein? Paulus sagt selber am Ende von Römer 11, er hat sich entschieden, gegen alle barmherzig zu sein. Natürlich erfahren werden die Barmherzigkeiten nur diejenigen, die sich beugen und sagen, okay, wir kommen mit leeren Händen, wir berufen uns nicht auf unsere Leistungen, wir berufen uns nicht auf unsere Abstammung, wir berufen uns nur auf unseren barmherzig seienden Gott, wie der Zöllner im Tempel. Versteht ihr? Die ganze Linie der Argumentation ist, darf Gott barmherzig sein oder nicht? Darf er barmherzig sein, gegen wen er will? Ja, er darf. Gut, gegen wen will er barmherzig sein? Gegen jeden, der diese Barmherzigkeit annimmt. Und ob ein Heide oder Jude ist, ganz egal. Gegen jeden, der sich nicht auf die Werke beruft. Nächste Frage. Ja, und er verhärtet, wen er will? Darf er den verhärten, wen er will? Na klar, darf er verhärten, wen er will. Gut, nächste Frage. Wen will er verhärten? Und da kommt die Geschichte mit Pharao. Wen will er denn verhärten? Nun, er will den verhärten, der sich so lange selbst verhärtet hat wie der Pharao und dann zu einem Punkt gekommen ist, wo Gott sagt, so, und jetzt verherrliche ich mich durch deine Verhärtung. Darf er das tun? Darf Gott den Pharao verhärten zu seiner Herrlichkeit, zu seiner Ehre? Jetzt darf er ihn verhärten, klar, weil der Pharao sich so stur gegen Gott verhalten hat. Da Gott darf tun, was er will. Du wirst hierauf zu mir sagen, ja, wenn Gott tun darf, was er will, warum tadelt er noch? Denn wer hat seinem Vorhaben widerstanden? So, wer, oh Mensch, bist du, dass du Gott entgegentrittst? Wird etwa das Geformte zu dem Formenden sagen, warum machtest du mich so? Oder hat der Töpfer nicht Vollmacht, über den Ton aus derselben Masse ein Gefäß zur Ehre und ein anderes zur Unehre zu machen? Wenn der Töpfer sowas tun darf, warum darf Gott das nicht tun? Klar darf Gott das tun. Gut, also Gott hat hier auch eine Tonmasse, die Tonmasse sind Menschen. Und jetzt fängt Gott an zu töpfern. Das sind Menschen. Und er nimmt jetzt ein Bild aus Jeremia 18, das in Jeremia 18 verwendet wird, von dem Töpfer Gott, der das Volk Israel nimmt und er macht Ton. Der Ton ist das Volk Israel und Gott ist der Töpfer. Und er nimmt dort dieses Bild aus Jeremia 18 und sagt, schau, was ist, wenn der Ton nicht mitmacht? Was ist, wenn der Ton in der Hand des Töpfers einfach nicht mitmacht und er will sich den Händen des Töpfers nicht anpassen und es gelingt ihm einfach nicht, dem Töpfer mit diesem Ton, weil der Ton einfach nicht mitmachen will. Darf der Töpfer den Ton zusammenhauen und sagen, Schluss, mache ich ein neues Gefäß? Klar darf er das. Das ist das, ihr kennt die Geschichte. Jeremia 18, da ist die Rede zur Zeit, knapp vor dem Fall Jerusalems, muss der Jeremia zum Töpfer hinabgehen, in das Haus des Töpfers. Und er sieht da den Töpfer, wie er aus dem ein Gefäß macht und es missriet in der Hand des Töpfers. Vers 4. Das Gefäß missriet in der Hand des Töpfers und er machte wieder ein anderes Gefäß daraus, wie es in den Augen des Töpfers recht war zu tun. Und das Wort des Herrn geschah zu mir, kann ich mit euch nicht ebenso verfahren wie dieser Töpferhaus Israel, spricht der Herr. Siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand, Haus Israel. Einmal rede ich über ein Volk und ein Königreich, es auszureißen, niederzubrechen und zugrunde richten zu wollen, kehrt aber jenes Volk, über das ich geredet habe, von seiner Bosheit um, lasse ich mich des Unheils gereuen, das ich ihm zu tun gedachte. Und ein anderes Mal rede ich über ein Volk und über ein Königreich, es zu bauen und zu pflanzen zu wollen, tut es aber, was in meinen Augen böse ist, indem es auf meine Stimme nicht hört, so lasse ich mich des Guten gereuen, das ich ihm zu erweisen gedacht habe. Also was darf er einem Volk, den er etwas versprochen hat, die aber nicht mitmachen wollen, darf er das zusammenschlagen? Darf er da ein Gericht schicken? Klar darf er das. Er ist ja der Töpfer. Also wenn der Ton nicht mitmacht mit dem Töpfer, dann darf Gott verhärtend und dann darf Gott ein Gericht schicken. Zurück zu Römer 9, Vers 22. Aber jetzt kommt das Argument von Paulus. Wenn aber Gott, da er seinen Zorn erzeigen und seine Kraft kennen lassen wollte, in viel Geduld die Gefäße des Zorns, die fürs Verderben fertig geworden waren, ertrug, was sagst du dann? Wenn Gott so lange dieses Volk, das er einfach nicht mitmachen will mit dem Töpfer, und er lässt sich Zeit und er tut nochmal und er macht nochmal und er trägt sie in Geduld, darf er das? Darf er sie tragen? Obwohl sie eigentlich, er hätte sie schon lange, lange verwerfen sollen. Aber er trägt sie weiter. Darf er das tun? Hier sind Gefäße, die sind für das Verderben fertig. Übrigens, es steht hier nicht im Text, dass Gott die Gefäße des Zorns zum Verderben fertig gemacht hat. Es steht nicht. Es heißt, die Gefäße, die fürs Verderben fertig geworden sind, das heißt, der Text selber sagt nicht, wer ist eigentlich schuld, dass die Gefäße des Zorns zu Gefäßen des Zorns wurden. Ja, wir brauchen nur Jeremia 18 lesen. Wer ist schuld, dass der Ton einfach nicht so wird, wie er sein sollte? Wer ist schuld? Der Töpfer oder der Ton? In Jeremia 18. Der Ton. Der Ton will nicht mitmachen. Gut, also das ist ein Ton, der ist fürs Verderben da. Aber was macht Gott, anstatt ihn gleich zusammenzuschlagen, macht er weiter geduldig und trägt diesen trotzigen Ton, trägt er in Geduld? Darf Gott das tun? Darf er so barmherzig sein und den Ton so lange tragen, der eigentlich für das Gericht fertig wäre? Ja, darf er. Gut. Vers 23. Und wenn er dieses tat, damit er kennen lasse den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit, die er im Voraus zu Herrlichkeit bereitete, nämlich an uns, die er rief, nicht nur von den Juden, sondern auch von den Heiden. Wenn er das tut, was dann? Darf er so lange die Israeliten, diese hartherzigen, trotzigen Israeliten, die eigentlich fürs Verderben sich schon längstens, auf die schon längstens das Verderben wartet, darf er diese tragen und darf er sie so, und zwar deshalb tragen, damit jetzt der Reichtum der Herrlichkeit zu den Heiden hinausgeht, die alle, dadurch, dass sie an den Messias glauben, für eine wunderbare Herrlichkeit bereitet sind in der Zukunft? Darf er das tun zu seiner Ehre? Darf er also die Israeliten, darf er warten mit dem Gericht über Israel, damit jetzt noch das Evangelium zu den Heiden hinausgeht, damit die, die den Messias annehmen, nicht nur aus den Juden, sondern auch aus den Völkern, damit die dann ein Volk werden, für das die Herrlichkeit wartet in der Zukunft? Darf er sowas tun? Bitteschön, die Antwort ist doch ganz klar. Das geht immer wieder auf die Frage hinaus, warum wendet sich Gott jetzt den Heiden zu? Das ist doch ungerecht, oder? Wir Juden werden einfach verworfen, übersehen und so weiter, nur weil wir den Messias nicht annehmen. Und jetzt wendet er sich den Heiden zu. Und alle Heiden dürfen jetzt sich zum Messias wenden und dürfen in das herrliche Gottesvolk hinein eingegliedert werden, obwohl sie nicht einmal von Abraham abstammen. Wie er in Hosea sagt, ich werde ein Nichtvolk mein Volk nennen. Die Heiden. In Hosea sind es die Israeliten, das Nichtvolk. Denn die Israeliten sind durch ihren Unglauben so weit von Gott entfernt gewesen, dass Gott gesagt hat, also gut, dann sage ich, ihr seid ein Nichtvolk. Ich behandle euch wie die Heiden. Ich stecke euch zu den Babyloniern. Ich behandle euch wie die Heiden. Ihr seid ein Nichtvolk. Zu den Assyrern in Hosea. Ihr seid ein Nichtvolk. Aber ich werde Nichtvolk mein Volk nennen. Eines Tages, sagt er, rufe ich sie wieder zurück aus Assyrien, aus Babylonien. Und ich nehme sie wieder an. Und ich nenne das Nichtvolk wieder mein Volk, sagt er in Hosea. Also die er zu Heiden gemacht hat, diese Juden, die hat er in Babylonien zu Heiden gemacht. Und jetzt nimmt er diese jüdischen Heiden wieder an als sein Volk. Wenn er das bei Hosea macht, darf er das heute auch machen? Das sind Heiden aus Griechenland und aus Deutschland und so weiter. Darf er die auch als sein Volk annehmen? Natürlich darf er das. Ich werde nicht Volk mein Volk nennen und die Nichtgeliebte Geliebte. Und es wird geschehen an dem Ort, an dem zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, dort werden sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Heiden werden jetzt Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Wenn er das mit den Israeliten tun darf, die wie Heiden geworden sind, dann darf er das doch auch mit den Heiden tun, die schon immer Heiden gewesen sind. Aber Vers 27, aber Jesaja ruft über Israel aus, wäre die Zahl der Söhne Israels wie der Sand des Meeres, von den Israeliten wird nur der Überrest gerettet werden. Merkt ihr? Nur der Überrest. Denn er ist einer, der das Gericht schnell ausführt. Der ganze Text in seinem Zusammenhang betrachtet, gibt kein Problem und keinen Widerspruch mit der Frage der Selbstverantwortung des Menschen. Aber man muss den Text im Zusammenhang stehen lassen, versteht ihr? Jetzt habe ich ein bisschen mich da zu stark verbreitet. Machen wir jetzt hier die Pause. 10:41 Uhr. Machen wir hier Pause.